Eifersucht. Eine merkwürdige Geschichte habe ich heute für Sie. Und eine besondere Botschaft oder Lehre in ihr springt nicht gleich ins Auge. Dabei finden Sie diese Episode an ziemlich prominenter Stelle. Bei den Christen sind ja Jesu Tod und seine Auferweckung die zentralen Ereignisse und unsere Geschichte spielt dicht dran, einen Tag vor Jesu Kreuzigung. Weiter. Eine der wichtigsten Feiern der Christen ist das Abendmahl. Und unsere Geschichte ist die Vorgeschichte zur ersten Abendmahlsfeier. Ich lese aus Markus 14. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem man das Passahlamm schlachtete, sagten die Jünger zu Jesus, wo sollen wir das Passahmahl für dich vorbereiten? Da schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen, geht in die Stadt, dort wird euch ein Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht. Dann sagt zu dem Herrn des Hauses, der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passahlamm essen kann? Und der Hausherr wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, der schon für das Festmahl hergerichtet und mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles für uns vor. Die Jünger machten sich auf den Weg und kamen in die Stadt. Sie fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passahmahl vor. Merkwürdig, oder? Wieso ist das wichtig, wie Jesus und seine Jünger an ihren Festraum kommen? Die Autoren der Evangelien schreiben sonst meist ja auch nicht haarklein auf, wie diese Schar umherwandernder Leute die konkreten Dinge ihres Alltags organisiert. Und dann? Es hat was von Fantasy Story oder einem Märchen. Man wird da und dahin kommen und dann muss man das und das tun, damit es weitergeht. Und oh Wunder, sie treffen es dann wirklich so an. Ich schlage Ihnen vor, die Geschichte ganz anders zu lesen. Nämlich so. Zu den großen Pilgerfesten in Jerusalem ist es immer brechend voll. Die Stimmung ist explosiv und jetzt kommen die Römer ins Spiel. Die römische Besatzung ist in Alarmbereitschaft. Jesus ist mit seinen Jüngern seit Tagen in der Stadt tagsüber und sie übernachten draußen in Bethanien vor den Toren Jerusalems. Und heute, da hat sich Jesus durch seinen zornigen Auftritt im Tempel und durch manche Streitgespräche nicht nur Freunde gemacht. Also, wenn schon der Sederabend am Beginn des Passafestes in Jerusalem gefeiert wird, dann wenigstens ohne großes Aufsehen. Darum spricht Jesus einen Hausbesitzer an, den kennt er. Und der Hausbesitzer ist einverstanden, dass dort in aller Verschwiegenheit die Feier stattfinden kann. Sie vereinbaren die Sache mit dem Krugträger, der zum Haus gehen soll. Jesus wird zwei seiner Jünger schicken. Die Jünger selbst haben von all diesen Dingen hinter den Kulissen nichts mitbekommen. Sie denken, Jesus hat das nicht bedacht und hat nichts vorbereitet, deswegen fragen sie ihn. Wo sollen wir das Passahmahl für dich vorbereiten? Die Jünger, sie wissen nichts. Sie wissen nicht, dass Jesus Vertrauenspersonen in der Stadt hat. Und sie wissen nicht, dass ein paar wichtige Dinge schon längst vorbereitet sind. Viele Bibelgeschichten erzählen uns die Ereignisse ganz trocken, ohne Gefühle, so auch hier. Schlicht die Dinge, wie sie passieren. Das lässt uns viel Raum für unsere Fantasien, wie es den Leuten dabei wohl geht. Ich stelle mir vor, ich bin Jakobus, der Bruder von Johannes. Seit langem bin ich mit Jesus unterwegs, beinahe 24 Stunden täglich. Manchmal hat Jesus sogar meinen Bruder Johannes, Petrus und auch mich mitgenommen, wo die anderen nicht dabei sein sollten. Als Jesus die Tochter des Jairus wieder ins Leben holte, als Jesus auf den Berg der Verklärung ging, da waren wir dabei. Als Jesus gerade eben noch über die dunkle Zukunft von Jerusalem sprach. Und wenn Jesus erst sein Reich aufrichtet, dann kriege ich bestimmt eine besondere Vertrauensposition. Aber jetzt kommt heraus, Jesus hat noch Spezies, enge Vertrauenspersonen, die nicht zu unserer Gruppe gehören, die wahrscheinlich ganz anders drauf sind. Leute, die ich nicht mal kenne. Und mit denen macht Jesus dann über unsere Köpfe hinweg klar, wo und wie wir unseren Sederabend feiern. Also mich als Jakobus, mich macht das eifersüchtig und sauer auf Jesus. Gut, Jesus ist der Meister, der Chef, aber irgendwo dachte ich, wir wären so etwas wie beste Freunde und wir wissen alles voneinander und da passt kein Platz zwischen mich und ihn und zwischen uns und ihn. Aber jetzt merke ich, ich habe nicht alles gewusst. Ich darf wohl auch nicht alles wissen. Und Jesus hat auch noch andere beste Freunde, obwohl die nicht mit ihm durch die Lande ziehen, nicht zu seinen Nachfolgern gehören. Von diesem Eifersuchtsdrama des Dirk Jakobus Klute steht allerdings nichts in der Bibel. Vielleicht, weil einfach nur die dürren Fakten erzählt werden. Vielleicht aber auch, weil der echte Jakobus und seine Kollegen mehr innere Größe hatten. Weil die nicht eifersüchtig waren. Weil die es gut aushalten konnten und sich sogar daran freuen konnten, dass es noch andere Jesusfreunde gab. Ich vermute, den Wunsch, etwas ganz Einzigartiges für einen anderen Menschen zu sein, den hat wohl fast jeder mal. Und wenn ich mich besonders wenig geliebt, geachtet und aufgehoben fühle unter meinen Mitmenschen, dann wird dieser Wunsch besonders groß sein. Sehr verständlich und trotzdem sehr problematisch, denn wenn ich immer total einzigartig sein muss, also nicht nur einzigartig, sondern immer und total, dann ist Eifersucht vorprogrammiert. Dann sticht es mich, wenn der Freund, die Freundin ähnlich viel Zeit und Interessen mit anderen teilt. Dann drehe ich am Rad, wenn der Partner, die Partnerin sich freundlich mit anderen Leuten meines Geschlechts austauscht oder gar andere in den Arm nimmt. So ein Eifersuchtsproblem gäbe es wohl auch heute unter Christen, wenn Jesus jetzt aus Fleisch und Blut unter uns wäre. Wenn sich Jesus auf einmal nicht nur mit mir, sondern auch mit anderen beschäftigt, sogar mit Leuten, die ich nicht leiden kann oder die mich verletzt haben oder die alles so verquer und anders sehen als ich selbst. Eifersucht, wenn Jesus am Sonntag nicht mit mir in meine geliebte XY-Kirche mit den total netten Mitchristen und diesem tollen Pastor Superfit ginge, sondern in diese andere Kirche, von der ich sowieso nicht verstehe, warum da überhaupt noch Leute hingehen. Nun ist zwar Jesus unter uns, aber nicht aus Fleisch und Blut. Das entschärft die Eifersuchtsproblematik. Ich kann mir prima einbilden, bei mir und bei uns, da ist Jesus ganz besonders. Und nicht oder nicht so sehr bei den anderen. Jetzt habe ich keine schnelle Lösung für Ihr Eifersuchtsproblem, falls Sie denn eines haben. Weder für die Eifersucht auf Ihre aktuellen Mitmenschen noch im Glauben. Eines allerdings ist klar, diejenige Person, auf die Sie eifersüchtig sind, mit Ihrer Eifersucht zu nerven, löst nicht das Problem, sondern es schafft das Problem. Oft mit dem Ergebnis, der andere wendet sich entnervt ab. Na, Sie haben es ja gleich gewusst. Ich glaube, Christi Herz ist so groß, da haben neben mir noch andere Platz, und zwar ein sehr buntes Volk. Und es ist gut, wenn im Herzen meiner nahestehenden Mitmenschen auch noch andere außer mir Platz finden. Darum sehen Sie Jesus und seine anderen Freunde nicht wie der griesgrämig eifersüchtige Klute Jakobus, sondern wie der echte Jünger. Machen Sie das, was Jesus sagt, bereiten Sie das große Abendmahl mit vor und feiern Sie mit. Christus, in deinem Herzen finde ich Platz. Darüber freue ich mich. In deinem Herzen finden so viele und so andere Platz. Dazu hilf, dass ich mich auch daran freue. Amen.